Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wo Bäume sind, da wird oft auch gebetet. Das gilt für alte Eichen genauso wie für junge Weihnachtstannen. Und das gilt auch für den Bayerischen Wald, den ältesten Nationalpark Deutschlands. Im Oktober 1970 ist er eingeweiht worden. Er ist also gerade 50 Jahre alt geworden. In diesem Wald, da geht es nicht immer nur gut katholisch zu, sondern auch nichtchristliche Bräuche, die haben sich da lange gehalten. Alfred Schmitz über Pfarrer, Freisketten und Schratzellöcher.
Die Grenzen zwischen Religion, Volksglaube und Aberglaube sind da durchaus fließend.
Sagt Museumsleiter Christian Binder über die spirituelle Ausrichtung der Menschen im Bayerischen Wald. Um mehr über die Lebensumstände einer typischen Waldbauernfamilie zu erfahren, führt Christian Binder zu einer großen Schwarz-Weiß-Fotografie. Die historische Aufnahme, etwa um das Jahr 1900 entstanden, zeigt eine typische Waldbauernfamilie. Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder aus verschiedenen Generationen. Nebeneinander aufgereiht haben sie sich damals vor ihrem Hof ablichten lassen. An der Holzfassade hinter ihnen hängt ein großes Kruzifix, Sinnbild für ihre Frömmigkeit. Per Knopfdruck kann man die Biografien und Lebensentwürfe der einzelnen Familienmitglieder per Audio abrufen.
Als ältester Sohn werde ich später, wenn ich Karatau den Hof übernehmen.
Vom ältesten Sohn erfährt man bei dieser akustischen Zeitreise, dass er, der Familientradition folgend, einmal den elterlichen Hof übernehmen wird. Die Eltern werden sich dann in ein kleineres Gebäude zurückziehen und erhalten ein Stückchen Land, um Obst und Gemüse anzubauen. Um alle Kinder zu ernähren, wirft der Forstbetrieb zu wenig ab. Daher bleibt für die beiden Töchter nur die Hoffnung auf eine gute Heirat. Der zweitälteste Sohn hingegen sieht seine Zukunft in der Kirche.
In der Schule bin ich der Beste. Sowohl der Lehrer wie auch der Pfarrer haben ein gutes Wort für mich eingelegt. Jetzt kann ich nächstes Schuljahr ans Priesterseminar nach Passau gehen. Wenn ich später Pfarrer werde, kostet uns das Studieren nichts. Sonst könnten wir uns das nicht leisten.
Eine Kirchenkarriere war im 18. und 19. Jahrhundert für viele junge Männer aus einfachen Familien eine Perspektive, die sie sonst in der wirtschaftlich schwachen Region nicht gehabt hätten. Das Priesterseminar in der Bischofsstadt Passau, damals wie heute das religiöse Zentrum der überwiegend katholisch geprägten Bevölkerung des Bayerischen Waldes, bot dazu die Chance. Ihre enge Verbundenheit mit der Natur, ihre starke Beziehung zur katholischen Kirche als religiöse Instanz, das karge und einfache Leben auf ihren weit abgelegenen Höfen und in kleinen Dorfgemeinschaften, all dies hatte großen Einfluss auf das Glaubensbild der Menschen im Bayerischen Wald, das bis weit ins 20. Jahrhundert hinein von einer tief empfundenen Frömmigkeit, aber auch von heidnischem Brauchtum geprägt war.
Hier haben wir ein Beispiel, eine Freiskette. Das ist ein Amulett. Formell ist diese Freiskette angelehnt natürlich an einen Rosenkranz. Allerdings sind die einzelnen Perlen, in dem Fall keine Glas- oder Holzperlen, sondern Tierknöchelchen, Tierpfoten, Fellstückchen, Kugeln, Nägel, größere Knochen mit einem Pentagramm eingemalt, eine Münze ist mit dabei.
Weil sich gut katholische Bayern aber nicht nur ausschließlich auf magische Hexenkräfte verlassen wollten, wurden neben den heidnischen Elementen auch christliche Symbole an die Freisketten gehängt, etwa kleine Kreuze. Das Wort Freisen ist eine historische Bezeichnung für gefährliche und lebensbedrohende Krampf- und Epilepsieanfälle. Davor sollte die Kette schützen. Sie kam aber auch als Universalhilfsmittel gegen alle anderen Arten von Schmerzen und Krankheiten zum Einsatz. Für den Volkskundler und Archäologen Christian Binder ein Brauch, den er im 18., spätestens im 19. Jahrhundert für eigentlich ausgestorben hielt.
Ich hatte letzte Führung und da hat mir eine der Damen erzählt, dass die Schwester ihres Mannes im Kindesalter gestorben ist, weil ihre Mama das Kind nicht ins Krankenhaus gebracht hat, sondern ihr so eine Freiskette umgehängt hat, in der Hoffnung, dass sie geheilt wird. Also bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden solche Amulette verwendet. Fand ich völlig irre.
In einer weiteren Vitrine präsentiert das Museum Fotos von merkwürdigen Erdlöchern und Höhlensystemen, die man im Bayerischen Wald entdeckt hat. Nach überliefertem Volksglauben wurden diese unterirdischen Gänge von Zwergen angelegt, auf bayerisch Schratzel. Schratzellöcher nennt man diese Gruben daher auch in Bayern. Im Hochdeutschen werden sie als Erdställe bezeichnet.
Die sind bis zu 100 Meter lang, zum Teil sehr eng. Man weiß nicht, für was sie da sind. Es scheidet aus Versteck, es ist leicht auszuräuchern. Es scheidet auch aus Vorratskammer, weil es meistens zu feucht sind. Es gibt einen Hinweis bei den Passauer Bischöfen, die im 12. und 13. Jahrhundert war einer unterwegs, um in seiner Diözese, in seinem Bistum gegen den Erdkult vorzugehen. Und das könnte ein Hinweis sein, dass das damit zusammenhängt.
Weil die entdeckten Erdställe keine Gebrauchs- oder Kultgegenstände enthielten, von denen man auf ihre Nutzung schließen könnte, stellen sie die Wissenschaft vor ein großes Rätsel. Eine These besagt, allen Einwänden von Christian Binder zum Trotz, die Gangsysteme, die im gesamten Voralpenland verbreitet waren und im Hochmittelalter entstanden sind, wurden vielleicht doch bei drohender Gefahr als Schutz- und Versteckräume genutzt. Eine andere These sieht in ihnen Totenkultstätten, symbolische Leergräber, die für die Seelen von Verstorbenen gedacht waren, deren eigentliche Gräber man zurücklassen musste, wenn man in ein anderes Dorf zog. Ein Heimatforscher aus dem oberbayerischen Markt Indersdorf sieht in den unterirdischen Kammern eine Art Warteraum, in denen die Seelen von Verstorbenen die Zeit bis zum jüngsten Gericht und einer damit eventuell verbundenen Auferstehung verbringen sollten. Ein besonderer Totenkult, der sich bis heute im Bayerischen Wald erhalten hat, sind die sogenannten Totenbretter. Auf ihnen wurden die Toten zu Hause aufgebahrt, um von ihnen Abschied nehmen zu können. Auf dem Totenbrett wurden die Leichname dann aber auch zu Grabe getragen. Ein Brauch, der aus einer Zeit stammt, als es noch nicht üblich war, die Toten in teuren Särgen zu beerdigen. Nach der Begräbniszeremonie wurden diese Totenbretter mit dem Namen der Verstorbenen versehen, mit Verzierungen bemalt und als Erinnerung an Straßen und Wegen aufgestellt.
Man hat gesagt, solange dieses Brett steht und nicht vermodert, muss der Verstorbene in Fegefeuer leiden.
Daher wählte man für diese Art des Gedenkens überwiegend Stellen, an denen die Bretter Wind, Wetter und Regen besonders stark ausgesetzt waren, damit sie schnell verrotteten und die verstorbenen Angehörigen möglichst bald von ihren Höllenqualen erlöst würden. Vor einigen Jahren hat man diesen Brauch, der bis ins 19. Jahrhundert hinein weit verbreitet war, im Bayerischen Wald wiederentdeckt. Bunt bemalte und reichlich verzierte Totenbretter sieht man daher nicht mehr nur im Museum, sondern auch wieder unter freiem Himmel. Dass sie schnell verfaulen, will man heute allerdings im Gegensatz zu früher vermeiden.
Die werden zum Teil lackiert, im Winter werden sie mit Plastiktüten verhüllt, dass sie jahrelang stehen bleiben. Jetzt könnte man auch interpretieren, man will, dass die möglichst lange im Fegefeuer leiden, aber ich glaube, man will einfach das Gedenken möglichst lange halten.
So ändert sich das Brauchtum im Bayerischen Wald. Verrotteten die Totenbretter früher schnell und heute langsam. Dort treffen sich Katholizismus und Volksglaube. Das war ein Beitrag von Alfred Schmitz.